Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft.
Hallo und willkommen im neuen Jahr zu einer super Sonderfolge What the Wirtschaft. Es ist 2025. Es ist ein Jahr der wieder mal positiven Vorsätze und der frohen Botschaften. Denn wann passiert es schon mal, dass wir alle vier Hosts von What the Wirtschaft in einer Folge hören können? Wir haben Ann-Kathrin Beck.
Hallo.
Wir haben Bojan Kim.
Hallo, hallo.
Wir haben Gregor Lischka.
Hallo.
Und mich, Markus Wolf. What the Wirtschaft für alle Ersthörerinnen und Ersthörer ist ja der Wirtschaftspodcast eures Vertrauens und mit den Alltagsthemen und den ganz großen Wirtschaftsstories, die dahinter stecken. Die Idee dieser Folge ist so ein bisschen besonders, deswegen sind wir hier alle dabei. Wir haben ja immer viele Pitches und Themen, die wir so reinwerfen. Manchmal sind die gut, manchmal nicht so gut, manchmal schaffen sie es in eine Folge, manchmal nicht. Und die Idee heute ist, wir bringen alle ein Thema mit, alle eine Zahl oder einen Index oder einen Indikator und pitchen den uns und euch. Und ihr könnt dann darüber abstimmen, den Daumen heben oder den Daumen senken, ob es dieser Indikator verdient hat, eine eigene Folge zu kriegen. Also ist die Sonderfolge mit der Idee, die Zahl vielleicht des Jahres oder die Zahl eures Vertrauens zu werden. Ihr könnt uns dafür schreiben an whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de, sage ich zum Schluss gerne nochmal. Wir treten also gegeneinander an. Ich habe alle Folgen Takeshi's Castle nochmal geguckt, um mich so ein bisschen reinzuviben in die Vorbereitung. Und genau, jetzt ist alles gesagt. Mögen die Spiele beginnen. So klingt der Zufall und vielleicht auch das Schicksal, denn wir ziehen jetzt hier aus einer Bowl, aus einer magischen Bowl, die vor mir steht, wo vier Zettel drin sind, ziehen wir jetzt die Person, die zuerst uns hier mit ihrer Zahl beglückt. Und es ist... Bo.
Bo. Hallo.
Hallo. Du kannst jetzt uns einmal bitte sagen, wie deine Zahl oder dein Index heißt, damit wir es so ein bisschen abspeichern können. Ja?
Also ich habe tatsächlich keine Zahl, sondern einen Index, den Containerindex.
Containerindex speichern wir so ab. Mhm. Du kriegst jetzt 2 Minuten max, um uns davon zu überzeugen, dass das der ist, der eine Folge verdient hat. Die Zeit läuft ab jetzt.
Mann, und ich wollte nicht die Erste sein. Anyway, jetzt geht's los. Also, ich liebe Container. Manche sind ja so Trainspotter, andere sind Planespotter, gibt's ja alles. Ganz ehrlich, wenn ich in Hamburg, in Duisburg oder sonst wo leben würde, überall in einem Hafen, ich wäre hundertprozentig überzeugter Hobby-Containerspotter. Und ich schäme mich auch nicht dafür, sondern ich finde es ziemlich geil. Und wenn ihr euch jetzt fragt, woher kommt dieser Spleen? Sagen wir mal so, der hat was mit meiner Kindheit zu tun. Es gibt da nämlich so eine ganz prägnante Erinnerung, die ich habe. Meine Eltern, die haben sich mal aus Korea so einen riesen Container liefern lassen. Also für mich als Kind war der zumindest riesig. Und da waren total sperrige Familienerbstücke drin, irgendwie Möbel, unter anderem auch ein Flügel. Und für mich war das einfach kompletter Mindfuck, dass dieser Container über das Meer gekommen ist, in unsere Straße und jetzt wir Sachen haben, die vorher noch in einem anderen Land waren und das dann einfach so riesige Dinger sind. Bis heute finde ich es unfassbar beeindruckend und ja, was soll ich sagen, das war mein Magic Moment. Und das ist halt der Punkt, ne? Also Container, das sind natürlich irgendwo große Metallkisten mit Überraschungen, manchmal Drogen, manchmal anderen Dingen. Aber Container, die sind mehr Kompass, als man so denkt. Und jetzt komme ich auch endlich zu meinem Punkt, zu meinem Index.
Alles gut.
Nämlich, ich präsentiere euch, das ist gut, oh Gott, den World Container Index, den WCI, entwickelt von den Drury Shipping Consultants. Das ist eine Beratungsfirma, ein Beratungsunternehmen im Bereich Schifffahrt und Logistik. Und ich persönlich würde jetzt sogar so weit gehen und sagen, der World Container Index, oder wie ich ihn nenne, den Container Index, das ist vielleicht so der wichtigste Indikator für den Zustand des globalen Handels. Wöchentlich werden bei dem World Container Index die Frachtraten auf den bedeutendsten Handelsrouten Asien, Europa, Transpazifik gemessen. Und die Daten zeigen, welche Routen auf der Weltkarte aktuell richtig heiß laufen. Und das ist spannend. Wie viel Zeit habe ich noch?
Du kannst jetzt dein letztes Plädoyer halten. Du hast
dann
noch einen Satz.
Ganz schnell. Also das ist super, super spannend, weil wir sehen daran, wie bewegt sich wo was hin, was läuft gut, wo gibt es zum Beispiel auch Stopps. Ich meine, irgendwie jeder von uns erinnert sich an diese Containergeschichte im Suezkanal, wo auf einmal nichts mehr ging. Ohne Container geht gar nichts und deshalb sage ich, der World Container Index, das ist unser Ding.
Nicht schlecht, Bo. Wir haben jetzt kurz Zeit für ein Feedback. Wir haben auf jeden Fall alle gehört, was der Index kann. Und es soll ja auch noch ein bisschen Platz sein für eine eventuelle Folge, die daraus wird. Ich lade hier alle in meiner Runde ein, dazu was zu sagen. Bitte, Gregor.
Ja, ich fand es total stark von dir, Bo, dass du es geschafft hast, uns mitzunehmen in deine Kindheit. Jetzt hast du am Ende natürlich ein bisschen Zeit verloren, weil du hast sehr viel Zeit für die Faszination eines Containers aufgewendet.
Man muss es aber halt auch erklären.
Man muss die Story auch verkaufen.
Mega weird, ja. Warum man Container mag. Also es ist halt auch komisch.
Ja, aber ich finde diesen Indikator richtig gut, weil du hast ja gerade beschrieben, das ist ja wie so eine Art Stellvertreter für den globalen Handel und so eine Art Handelsbarometer letztendlich, oder? Man kann wahrscheinlich in jedem Jahr so anhand der Containerbewegung rausfinden, wie es mit dem Welthandel lief, welches Land mit wem plötzlich vielleicht einen Zollstreit oder whatever hat und ob irgendwo ein Meme-Schiff im Suezkanal steckt. Von daher, ich finde das bildlich und auch noch, wie sagt man, volkswirtschaftlich absolut relevant, was du daraus gesagt hast.
Thema, ich gebe nochmal das Wort an Anka.
Ja, und ich glaube, gerade so eine Folge kann richtig spannend werden, wenn Donald Trump im Amt ist und er vielleicht einen neuen Handelskrieg anfängt. Dann kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht dann plötzlich weniger Container stehen, die dann irgendwie in die USA transportiert werden. Also schon echt spannend.
Mhm. Markus, was sagst du?
Ich finde es auch sehr spannend. Ich finde auch, glaube ich, die Vereinheitlichung des Handels, die durch Container kam und die Geschichte, wann der Container eingeführt wurde und so, sehr interessant. Deswegen würde ich mir diese Folge sehr gerne anhören, wenn ich nicht selber noch einen Indikator hätte, der gleich kommt. Damit kommen wir zum Thema.
Ich habe aber noch ein ganz, ganz kurzes Plädoyer, weil ich bin komplett bei euch. Und was ich so spannend daran finde, man kann Entwicklungen sehen, bevor sie vielleicht auch schon öffentlich sind. Also ich meine, klar, wenn es einen Handelsstreit gibt, wenn es ein Embargo gibt, dann gibt es keinen Handel mehr. Aber auch davor gibt es ja schon Momente, wo sich Unternehmen überlegen, boah, mache ich jetzt dieses Geschäft? Boah, vertraue ich jetzt diesem Land? Boah, mache ich jetzt auch noch diese Route? Und wo viele dann davor schon sagen, nee, das ist mir einfach zu viel Risiko. Und das siehst du halt bei diesem Index dann einfach, bevor dann sozusagen zwei Wochen später die Gesetzesordnung raus ist.
Also wenn Trump vereidigt ist, schicken wir dich an den Hamburger Hafen.
Das ist also Bos Indikator.
Oder nach Bremerhaven, da geht was ab.
Weiter zum nächsten Thema. Es tut mir leid, dass ich euch so abmoderieren muss. Ja. Aber wir gehen weiter zum nächsten Thema. Ich ziehe jetzt gleich den nächsten Namen.
Boah, erster sein ist aber auch echt fies.
Ja, das ist hart. Ich bin auch so aufgeregt. Gott, ich dachte die ganze Zeit so, Alter, gar kein Bock.
Sollen wir einfach weitermachen?
Okay. Ich finde es gut.
Ja. Ich ziehe hier den nächsten Namen. Es ist Anka.
Okay.
Wir würden gerne einmal den Namen deines Indikators hören.
Völlig losgelöst.
Völlig losgelöst, sagt, ist geheimnisvoll, sagt uns noch nicht alles, aber vielleicht einiges. Du kriegst 2 Minuten für den Pitch und dann sind wir dran mit Feedback. Es geht los.
Okay, los geht's. Mein Indikator lässt sich anhand einer Zahl erklären. 18,85%, um genau zu sein. So viel hat der DAX im vergangenen Jahr nämlich zugelegt. Es war eines seiner stärksten Jahre überhaupt. Und das in einem Jahr, in dem es bei deutschen Unternehmen eigentlich alles andere als gut gelaufen ist. Aber wie passt das eigentlich zusammen? Im DAX sind die 40 größten und umsatzstärksten deutschen Unternehmen gelistet. Der DAX müsste also eigentlich ein ziemlich aussagekräftiger Indikator dafür sein, wie es der deutschen Wirtschaft geht. Aber von wegen. Während die deutsche Wirtschaft 2023 überhaupt nicht gewachsen ist, viele deutsche Unternehmen über Probleme klagen, Personal entlassen haben, ihr kennt die Probleme, und auch weiterhin pessimistisch in die Zukunft schauen, rennt der DAX davon und knackt einen Rekord nach dem anderen. Und so soll es auch im kommenden Jahr weitergehen. Das zeigen zumindest Prognosen von Bankhäusern und Kapitalmarktexperten.
Wir sehen den DAX Ende 2025 bei 21.500 Punkten.
Das war der Kapitalmarktexperte Sören Hettler von der DZ Bank und jetzt kommt noch Tim Oechsner von der Steubing AG.
Ich sehe den DAX persönlich eher am Ende des Jahres bei circa plus 15% bei 22.900 Punkten.
Klingt also nach einem weiteren starken Jahr für den DAX und ehrlich gesagt finde ich das total paradox. Der DAX ist also quasi völlig losgelöst von der deutschen Wirtschaft und das, Leute, hat einzig und allein damit zu tun, dass der DAX inzwischen nicht mehr richtig deutsch ist.
Das liegt vor allem daran, dass der DAX nicht deutsche Wirtschaft widerspiegelt. Gerade mal 20% der Umsätze machen die DAX-Konzerne in Deutschland.
Und das war nochmal Sören Hettler. Natürlich sind die Unternehmen im Index deutsche Unternehmen, aber sie machen eben ihre Geschäfte weltweit, in der ganzen Welt. Und das zeigt sich auch am Personal. Die 40 DAX-Unternehmen haben 2023 rund 4 Millionen Mitarbeiter. Und nur etwa ein Drittel davon arbeiten in Deutschland, der Rest im Ausland. Und da frage ich mich, ist der DAX dann überhaupt noch ein richtig echter Indikator für die deutsche Wirtschaft? Oder ist das mehr Schein als Sein? Und ich finde, dieser Frage sollten wir nachgehen.
On point. Jetzt ruhig noch das letzte. Aber das war sehr gut. Ich würde jetzt mal das Wort zuerst an Bo geben. Was denkst du zu dem Indikator?
Ist der DAX Eine invasive Art. Das ist das Erste, was ich mir die ganze Zeit gedacht habe.
Das sind die großen Fragen hier. Ich finde es tatsächlich auch interessant. Es gibt ja noch mehr als den DAX selber, wo die 40 wichtigsten Unternehmen drin sind, sondern MDAX und SDAX. Und da sind ja dann auch kleinere Unternehmen drin und so. Würde ich mir anhören, die Folge. Auf jeden Fall.
Voll. Weil, ne, also wir reden ja gerne in Tieren und vielleicht muss der DAX einfach raus.
Ja, genau.
Ich fand es besonders stark, auch wenn wir natürlich diese Diskussion, das als kleine Schwäche dieses Indikators auch schon an der einen oder anderen Stelle mitbekommen haben. Es ist jetzt nicht so nischig wie Bose Container Spleen Index. Aber ich fand es besonders stark, dass du es geschafft hast, einen hervorragenden Titel zu finden für das Jahr 2024. Völlig losgelöst. Das war unser EM-Song. Mhm. Und losgelöst hat sich ja anscheinend auch
der DAX von der
realen Wirtschaft in Deutschland. Vermeintlich. Du hast ja schon gute Argumente genannt. Von daher, ich habe ein bisschen Sorge, trägt es die ganze Folge, wenn wir dazu nochmal was machen. Finde aber Markus' Hinweis damit gut. Vielleicht sind der MDAX und der SDAX die noch viel spannenderen Indikatoren.
Die kleinen Geschwister des DAX. Mhm. Will noch irgendwer was sagen? Sonst kommen wir zum nächsten
Frage
Thema.
Frage ist, will jemand singen? Anke, was singst du für uns?
Nur mit euch zusammen.
Das machen wir dann in der Folge, wenn sie es denn schafft. Wie gesagt, ihr könnt euren Favorite an whatthewirtschaft@deutschlandfunknova wählen. Wir kommen zum nächsten Namen, den ich jetzt ziehe. Es ist Gregor.
Sehr gut.
Du nennst uns bitte den Namen deines Indikators, dann kriegst du 2 Minuten Zeit für den Pitch und dann haben wir Zeit fürs Feedback.
Das Problem ist, ich habe keinen richtigen Namen. Vielleicht können wir am Ende darüber nachdenken. Ich sage jetzt einfach mal die High Pay Hour, ein englischer Begriff, und vielleicht finden wir am Ende noch einen besseren.
Mystisch, auch wieder mystisch. Die Uhr läuft ab jetzt für dich.
Genau, und ich nehme jetzt ein bisschen Zeit am Anfang, weil ich habe einen Indikator mitgebracht, den man fühlen kann. Also ihr müsst euch ja jetzt vorstellen, es ist Jahresanfang, die Ferien sind vorbei, es ist nass, es ist kalt, ihr seid vielleicht gerade, wenn ihr uns zuhört, irgendwie auf dem Weg zur Arbeit, die U-Bahn ist voll, ihr habt so richtig eigentlich keinen Bock, bis die nächsten Ferien sind, ist noch eine ganze Weile hin, ihr habt das ganze Arbeitsjahr noch vor euch. Und wenn ich euch jetzt sage, ihr hättet theoretisch am 7. Januar um 12 Uhr schon aufhören können zu arbeiten, Laptop zuklappen, nach Hause gehen, das Jahr für beendet erklären können, wenn ihr denn Chef eines großen deutschen Aktienkonzerns gewesen seid. Dann habt ihr nämlich ungefähr das Einkommen erzielt, was ein durchschnittlicher Vollzeitangestellter in Deutschland im vergangenen Jahr erwirtschaftet hat. Und ich kann euch mal kurz erklären, wie ich das berechnet habe. Es gibt ja offizielle Daten dazu, wie viel ein DAX-CEO im Schnitt in Deutschland verdient. Das sind ungefähr 5,7 Millionen Euro. Jetzt muss man natürlich einberechnen, dass diese Personen im Schnitt so um die 60 Stunden arbeiten, sagen zumindest aktuelle Studien. Und wenn man das dann auf einen Stundensatz runterrechnet, kommt man auf einen Stundensatz von ungefähr 1.807 Euro pro Stunde. Und jetzt kann man natürlich noch sagen, na gut, der 1. Januar war ein Feiertag, der 3. und 4. waren ein Wochenende. Aber wenn man diese Stundenanzahl zusammenaddiert, kommt man auf den 7. Januar um 12 Uhr. Dann hat ein DAX-CEO schon das gleiche Jahreseinkommen von ungefähr 50.000 Euro erwirtschaftet, wie der oder die durchschnittliche Arbeitnehmerin in Deutschland. Und ich finde, das macht so eine Zahl fühlbar. Es erzählt ja auch eine Geschichte, eine größere Geschichte darüber, wie sich Einkommensscheren über Jahre und Jahrzehnte hinweg entwickeln. Vor 20, 30, 40 Jahren wäre dieser Zeitpunkt nämlich erst Ende Januar, Mitte Januar gewesen, weil da lag das Verhältnis noch bei einer ganz anderen Nummer.
Ich fange jetzt mal ganz frech selber an. Ich finde es sehr interessant. Ich habe auch mal länger über so Median- und Durchschnittseinkommen nachgedacht in Deutschland, weil ja bei Median nimmst du einfach die Hälfte aller Einkommen davor und die Hälfte danach. Und das Medianeinkommen ist, glaube ich, deutlich geringer. Und wenn du nur das Durchschnittseinkommen manchmal nimmst, dann wirkt es so, als würde die Hälfte der Deutschen wirklich dieses Einkommen haben, aber sie haben ja eigentlich ein noch geringeres Einkommen. Das könnte man dann mitdiskutieren in der Folge. Fände ich eigentlich spannend, weil ich glaube, bei Medianeinkommen sind wir bei 1.500 bis 1.900 Euro. Das müsste jetzt gefact-checkt werden, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall geringer als das Durchschnittseinkommen. Das könnte man dann auch noch mit reinnehmen in diese wunderbare Folge, wo es um die Einkommensschere geht.
Also ich sehe da auch viel Potenzial für eine Folge. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht mal so einen DAX-CEO einladen und mit dem wirklich mal darüber reden, wie so eine Arbeit von einem CEO konkret aussieht. Also wie viele Stunden verbringt er in der Woche mit Meetings? Wie viel muss der reisen? Was macht der wirklich am Ende des Tages, ohne dass man das in Frage stellen will? Aber ich kann mir darunter ehrlich gesagt nichts vorstellen.
Ich finde, das ganz Spannende an diesem Indikator ist eben, dass dieser erste Reflex ja nur ein moralischer ist. Nämlich im Sinne, was, die verdienen so viel und ich muss noch 300 Tage im Jahr arbeiten, bis ich fertig bin. Die viel interessantere Frage, die ich finde, ist nämlich, ist das ökonomisch sinnvoll, dass die Einkommensschere so groß ist? Und ob es nicht vielleicht etwas smarter wäre, wenn dieser Tag, den ich euch gerade gesagt habe, etwas weiter hinten im Jahr liegen würde? Weil das würde ja bedeuten, dass mehr Menschen auch mehr verdienen würden. Das nur am Rande.
Ja.
Ich finde es spannend. Was? Ich glaube, das wird eine sehr streitige streitbare Folge. Ich stelle mir da wieder so ein bisschen eine Pro-Kontra-Folge vor. Gregor, ich bin bei dir. Ich finde das sehr spannend. Ich hau hier direkt mal so Begriffe wie Neiddebatte und Co. raus, damit schön spicy wird. Und ich glaube, genauso würde diese Folge auch aussehen, weil ich und Sophie schon mal vorangeteast, ich da ganz anderer Meinung bin.
Alles klar. Dann kommen wir jetzt zum letzten Indikator, wo schon feststeht, dass ich den haben werde. Will irgendwer kurz die Moderationsrolle übernehmen?
Ja, Markus, du darfst jetzt aus der Bowl ein bisschen schütteln, bitte noch, auch wenn die Spannung nicht mehr so hoch ist. Jetzt darfst du den Zettel nehmen.
Das klingt ein bisschen traurig.
Bitte einmal verlesen, was darauf steht.
Markus, steht hier drauf.
Und damit darfst du jetzt dein Plädoyer innerhalb von 2 Minuten starten.
Alles klar. Mein Indikator heißt Küstennebel. Ganz Deutschland, Leute, steckt in der Rezession. Aber ist es ganz Deutschland? Nein. Ein kleines Bundesland im Nordosten namens Mecklenburg-Vorpommern wächst mit knapp 3,3% im vorletzten Jahr 2023, 3,3% Wachstum in Mecklenburg-Vorpommern. Im ersten Halbjahr 2024 auch mehr als 3%. Wie kann das sein? Damit möchte ich mich eine ganze Folge lang beschäftigen, denn wir haben ja eigentlich kaum noch Wachstum, aber in Mecklenburg-Vorpommern scheint einiges gut zu laufen. Einige Artikel erwähnen da das Flüssiggasterminal in Lubmin, könnte sein. Windenergie könnte auch erstmal eine Erklärung sein, würde man vielleicht denken. Aber die wächst aktuell eigentlich nicht so stark, dass sie wirklich 3% Wachstum erklären könnte. Dann sagen auch einige, es gibt schon Plus im verarbeitenden Gewerbe, aber in MacPom gibt es eigentlich vor allen Dingen Futtermittel und Nahrungsmittel. Das ist ein Riesenindustriezweig, der aber auch nicht so richtig wächst. Also es ist ein mysteriöses Mystikum, würde ich sagen. Vielleicht liegt es aber auch an einem Unternehmen, was nur zufällig in Mecklenburg-Vorpommern sitzt und da die Gewinne einfährt, könnte man sagen. AIDA Cruises ist das größte Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern nach Beschäftigtenzahl. Die Muttergesellschaft von AIDA Cruises hat ein sehr starkes Umsatzplus. Das könnte aber auch damit zu tun haben, dass man das als Referenzwert zu Corona nimmt. Also da steckt ziemlich viel drin und ich würde auch nach Mecklenburg-Vorpommern fahren dafür.
Nur auf um der AIDA einchecken.
Auf jeden Fall. Oder vielleicht gibt es auch die Vermutung, es schrumpfen ja gerade vor allem Bundesländer mit starker Industrie und die Ostbundesländer wurden ja quasi schon deindustrialisiert nach der Wende. Vielleicht ist das auch die Erklärung, dass zum Beispiel der Tourismus eher wächst und der Dienstleistungsbereich deswegen das Boom auslöst. Also der Küstennebel, da würde ich gerne Licht in den Nebel bringen und das ist mein Plädoyer für diesen Indikator. Mic drop.
Mic drop.
Wer möchte sich zuerst zu Markus Küstennebel-Indikator melden?
Ja, ich habe direkt eine Frage. Ist Mecklenburg-Vorpommern denn das einzige Bundesland, das gewachsen ist im letzten Jahr?
Nein, es gibt auch, tatsächlich auch Schleswig-Holstein ist gewachsen, aber mit über 3% gar kein Land und es ist das am stärksten wachsende Bundesland.
War ganz interessant. Ich habe eben, während du von Mecklenburg-Vorpommern gesprochen hast, darüber nachgedacht, womit ich dieses Bundesland verbinde.
Genau das habe ich auch gemacht.
Und mir kam irgendwie Stralsund in den Kopf.
Echt?
Greifswald,
Tourismus.
Eine super schöne Stadt. Genau, Rügen. Und ich dachte, okay, es kann wirklich nur der Tourismus sein. Das ist echt spannend.
Also ich habe nur an Merkel gedacht. Und ich meine, das Buch, was sie verkauft, das kostet das 45 Euro. Aber so viele Einnahmen sind das ja wahrscheinlich dann doch wieder nicht. Das ist das erklärt.
Ich glaube auch, der Verlag sitzt vermutlich nicht in Mecklenburg-Vorpommern, da wo die Gewinne anfallen.
Aber ganz ehrlich, MacPom, das ist halt irgendwie, das ist ein Bundesland ohne Gesicht.
Alles klar.
Dann ich weiß nur, dass da viele Fähren nach Schweden abfahren. Deswegen dachte ich einfach, das ist dieser Schwedentourismus, der jetzt boomt.
Das wäre schon wild. Das wäre wild, wenn das der Grund ist, warum da die Wirtschaft wächst.
Ich finde den Indikator sehr stark. Sehr schöner Titel, sehr schönes Bundesland und ein ganz klarer What-the-fuck-Moment. Ich finde auch stark, dass man da vielleicht tatsächlich sehr spannende Dinge herausfindet. Ich habe aber ein bisschen Sorge, dass es am Ende vielleicht doch gar nicht so spannend ist, wie wir denken und wir einfach nur darauf stoßen, dass es irgendwelche gar nicht so spannenden Entwicklungen sind, die dieses Wachstum hervorrufen.
Also
und es dann doch nicht glaube
ich
die AIDA.
Auf gar keinen Fall. Ja, okay. Die AIDA ist ein Lied. Ich sag mal so, als Kommissar könnte man ja sagen, ist ja eine Kommissarsfolge. Versucht man ja alle Leads erstmal zu verfolgen und sozusagen sich vorannahmenfrei daran zu pirschen. Das ist ein Lied und andere Sachen gibt es auch. Aber es wird auf jeden Fall eine interessante Antwort, weil ich glaube, es liegt nicht ganz auf der Hand, was der einzige Grund ist. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus Sachen. Aber wir müssen, glaube ich, langsam zum Schluss kommen. Vielleicht das letzte.
Also wenn in dieser Folge die AIDA groß gemacht wird, bin ich sowas von am Start, weil ich glaube, wir kennen alle Leute in unserem Alter, die AIDA-Reise machen. Die das,
ich kenne nur meine Oma.
Nee, ich kenne doch sehr viele Leute in unserem Alter, die das machen. Und ich möchte die Faszination verstehen.
Alles klar. Damit übernehme ich jetzt wieder die Moderationsrolle, würde ich sagen. Wir haben alle unsere Indikatoren vorgestellt. Wir kommen zur großen Abschlussrunde. So, das waren jetzt 4 Indikatoren. Leute, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben den Containerindex von Burch und Kim. Wenn ihr für den voten wollt, schreibt uns gerne eine Mail an whatthewirtschaft@deutschland.nova.de. Wir haben von Anker völlig losgelöst, der DAX und das Mysterium der sehr steigenden Börsenwerte und der deutschen Rezession. Von Gregor die High Pay Hour oder den 7. Januar um 12 Uhr und von mir den Küstennebel. Einer dieser Indikatoren wird auf jeden Fall eine Folge bekommen und ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr von einem überzeugt seid und da gern mehr zu hören wollt. Jetzt haben wir nochmal Zeit, um so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, Leute, was ja auch selten der Fall ist. Was nehmt ihr denn mit aus dieser Folge? Auch aus den Einfällen anderer Leute?
Ja, Bo und ich, wir sind, glaube ich, jetzt in einem Team. Wir haben, glaube ich, gelernt, wie schwer es ist, einen guten Indikator innerhalb von 2 Minuten zu pitchen. Mhm. Ich glaube, wir sind beide ein bisschen ins Labern gekommen. Ich wollte eigentlich noch mehr diesen Punktstart machen, dass es mir gar nicht um diese moralische Neiddebatte ging, sondern mehr um diese ökonomischen Argumente und dass man das natürlich auch für andere Arten wie das Vermögen ausrechnen könnte, was vielleicht sogar noch viel relevanter ist.
Und ich wollte nicht zu spleeny wirken.
Genau, ich nehme mit, dass du und Anka, Markus, und Anker, ihr beide das sehr gut in der Zeit hinbekommen habt.
Also props da.
Time Management war sowas, was wir noch im Subtext mitgeliefert haben. Anka, was nimmst du mit?
Ja, jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber noch nachdenke, hat mich Bo's Story so ein bisschen umgehauen, weil es für mich komplett, also ich bin auf dem Land aufgewachsen, unvorstellbar, dass man früh mit Containern irgendwie konfrontiert wurde, irgendwie die schnell früh zu sehen bekommen hat. Ich habe gefühlt mit 13, 15 oder so das erste Mal Container überhaupt gesehen in meinem Leben und merke aber an der Geschichte, wie gut man von so kleinen Details auf eine große Geschichte kommen kann, ne? Also was ein Container oder Container generell mit der Lage unserer Wirtschaft zu tun haben.
Sag mal, Bo, was waren in diesen, du hast ja von Familienerbstücken geredet, was waren in diesem Container drin, der euch da nach NRW geschippert
wurde?
Also
einmal ein Flügel von meiner Mutter, Riesending.
Oh, wow.
Und dann so ganz viele Holzmöbel aus Korea, die und so
man nur da
genau,
bekommt.
Und wie heißen diese Dinger, mit denen man so Räume abtrennen kann? Genau, aber so
Paravons?
Bestickt.
Paravons,
ach, das sind diese
bestickt,
ja,
mit Seide,
genau,
aber
in so
riesig
mit Stoff, ne?
Von meiner Großmutter und Medizinschränkchen, also so ganz viel so Zeugs.
Krass. Steht davon denn
alles
etwas jetzt auch bei dir in deiner WG in der Wohnung? Nee, na schade, sonst hätten wir da
ich
ja starten
natürlich
können.
Nur mit einem Container verschiffen lassen. In Style. Aber nee, das ist tatsächlich nichts bei mir, weil ich in Frankfurt eine kleine Wohnung habe und Props an alle Städter. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben keinen Platz für Möbel.
Ja, also was ich mitnehme von der Folge ist auf jeden Fall, wie gut ich überrascht werden kann von dem Ideenreichtum aller. Deswegen sehe ich euch auch immer wieder gerne und gerne auch mal wieder zu viel.
Absolut.
Soweit.
Ja, das sagt mir hier zustimmt.
Das war so mein Takeaway.
Sehr gut.
Ihr könnt eine Mail schreiben an whatthewirtschaft@deutschland.nova.de und uns sagen, welche Zahl, welchen Index, welchen Indikator ihr am liebsten in einer Folge hören wollt. Damit würde ich sagen, machen wir Schluss.
Vielleicht noch eine Frage. Wann teilen wir denn den Gewinner mit? In der nächsten Folge?
Gute Frage.
Wir fragen mal in die Regie.
Hilfe.
Also in den nächsten Folgen.
Das war Anne Göbel aus unserer Redaktion.
Genau, wir teilen den Gewinner in einer der nächsten Folgen mit und die Folge wird dann irgendwann im Laufe dieses Jahres ausgestrahlt. Wir können noch nicht ganz sagen, wann. Aber
und das wird ein tolles Jahr 2025.
Auf jeden Fall.
Den wünschen wir euch auf jeden Fall, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir bedanken uns auch für das vergangene Jahr, falls ihr uns regelmäßig gehört habt. Danke und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns bitte. Ihr findet uns in der Deutschlandfunk-App. Da kann man uns auch abonnieren. Es gibt auch andere Plattformen, aber da ist es am besten.
Richtig.
Okay.
Damit vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten
Tschüss.
Mal. Ciao. So, und das Team für heute war im Faktencheck Julia Bock, Laura Matausch und Simon Tamjalev. Vielen Dank. Producer war Norman Wollmacher. Danke dir. Und Redaktion hatte Anne Göbel. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Nova.